Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der Folge Vegan persönlich begrüße ich heute Andreas Graniotakis. Er ernährt sich vegan, lebt vegan, ist unter anderem amtierender Schwergewichtsmeister MME. Und was er sonst noch alles tut, wie er vegan wurde und für was er sich alles einsetzt, das erzählt er uns heute wirklich sehr persönlich in dieser Folge. Dabei wünsche ich euch schon viel Spaß. Und für alle Apple-User, ich freue mich immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Und wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, der Lust auf Vegan Podcast, die Facebook-Seite, steht euch auch bereit. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, Andreas Graniotakis, großer Fan, das weißt du. Erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst heute, dass du da bist. Vielen Dank.
Du, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich spreche ja sowieso immer gerne mit dir. Insofern können wir ja das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden.
Genau. Ja, wir sind auch ganz Corona-konform. Das heißt, wir sind räumlich getrennt und nehmen getrennt auf. Ist ja in den Zeiten heute auch wichtig. Bevor wir so einsteigen, es gibt ja schon ein Interview mit dir in meinem Podcast. Ich merke gerade, ach guck mal, es gibt sogar auch den Live-Talk von der Xond mit dir. Das heißt, da kann man ganz viel über dich erfahren, aber mal so für alle Neueinsteiger, erklär uns vielleicht einfach mal, du bist MME-Kämpfer. Erklär uns kurz für alle, die es nicht wissen, was ist MME? Also eins vorweg, es ist keine sinnlose Prügelei, aber du erklärst es viel besser.
Ja, du, ich kann aber verstehen, dass viele Leute, die sich das ansehen und zum ersten Mal in Kontakt damit kommen, in welcher Art auch immer, das Gefühl haben, es sei eine sinnlose Prügelei, denn es wirkt natürlich schon sehr wild und unaufgeräumt auf den ersten Blick und die meisten Leute, die so sozialisiert wurden wie ich und wahrscheinlich auch du, die haben ja das Gefühl oder auch diesen Ethos mitbekommen, wenn einer am Boden liegt, dann ist der Kampf vorbei. Also ich komme aus dem Judo ursprünglich mal und im Judo war es ja so, sobald jemand mit dem Rücken auf dem Boden liegt, hast du einen vollen Punkt, Ippon, du hast den Kampf gewonnen. Da steckt ja auch schon drin, dass derjenige, der auf dem Rücken liegt, wehrlos ist. Ansonsten wird ja auch diese Regelung keinen Sinn machen. Und wir im MMA, Mixed Martial Arts, wir mischen alle vorhandenen Kampfsportarten und garnieren das noch so mit 1-2 anderen Techniken, die es eben sonst nirgendwo gibt. Aber man kann sich das vorstellen, so ein bisschen als eine Mischung aus allen verfügbaren Kampfsportarten. Also Tritte aus dem Karate, aus dem Taekwondo, Schläge wie aus dem Boxen, Knie, Ellbogen aus dem Thai-Boxen, Würfe wie aus dem Judo und Ringen und so weiter und so fort. Und das sind die Techniken, die wir anwenden. Und wenn man sich das mal kurz überlegt, merkt man schon, okay, das ist sehr, sehr komplex. Da muss man sehr, sehr viele Techniken parat haben. Und dadurch sind die Kämpfe einfach unglaublich dynamisch. Und deswegen wirkt es vielleicht auch am Anfang ein bisschen unaufgeräumt. Aber ich kann allen Leuten versichern, da ist sehr, sehr viel Technik dahinter und sehr, sehr viel Taktik. Also es ist ein richtiger Sport. Ob es jetzt ein Sport ist, der jedem Einzelnen gefallen muss, das ist eine Frage, die jeder für sich selber entscheiden darf. Aber das ist für mich auf jeden Fall der interessanteste Sport, sowohl zum Betreiben als auch zum Gucken. Also ich habe heute noch mit jemandem drüber gesprochen, dass ich eigentlich, obwohl ich andere Sportarten mag, wie Basketball oder ich mag sogar Boxen, wenn ich selber betreibe, aber ich mag mir Boxen überhaupt nicht angucken. Ich finde es unglaublich langweilig. Das ist beim MMA anders. Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen rüberbringen für die Leute, die nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Die dürfen gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeigucken, nämlich fighting.de ist sowohl die Internetseite als auch der YouTube-Kanal. Da gibt es ganz, ganz viele Infos rund um das Thema.
Ja, kann ich auch im Übrigen sehr empfehlen, wenn mal wieder Kämpfe live laufen. Die laufen auf RAN Fighting, wenn ich es richtig...
Ja, RAN Fighting war ja ursprünglich mal das Zuhause von Kampfsport in Deutschland.
Ja.
Und Pro7Sat1 hat sich aber jetzt dazu entschlossen, die Fighting-Sparte abzuspalten. In der Corona-Zeit war es eben so, dass da nicht unbedingt schwarze Zahlen geschrieben wurden. So ging es ja vielen Leuten so. Und deswegen machen wir es jetzt so ein bisschen Freelancer-mäßig. Also das ganze Team von RAN Fighting hat sich abgemacht und wir machen jetzt mit fighting.de machen wir unser eigenes Ding und es läuft ziemlich gut.
Ah, cool. Okay, also dann kann ich das auf jeden Fall und du moderierst auch weiterhin.
Ich moderiere weiterhin, sowohl bei fighting.de als auch bei The Zone, die ja die offiziellen UFC-Rechte haben. Die UFC ist sowas wie die Champions League im MMA. Genau, deswegen bin ich da am Start und das sind die beiden Outlets, wo man mich als Moderator quasi noch erleben kann.
Genau, also das kann ich wirklich jedem wirklich nur empfehlen, weil deine Moderationen echt auch Anfänger geeignet sind, sage ich mal. Also du erklärst unheimlich gut, was jetzt so passiert, weil ich sag mal gerade die Sachen, die so auf der Matte stattfinden, ja, die sind ja gerade für Neue oft nicht so offensichtlich, aber die sind ja teilweise, also es sind ja ganz elementare Phasen, diese Ringerphasen nenne ich es jetzt einfach mal. Und du erklärst es immer wirklich so, dass es auch wirklich jeder kapiert. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen.
Danke dafür. Ich muss sagen, das ist ja auch Teil meines Jobs. Teil meines Jobs ist es natürlich auch zu erklären, was passiert denn da gerade? Und das ist nicht offensichtlich, so wie du es sagst. Das ist manchmal schwer nachzuvollziehen. Aber genau dafür gibt es uns ja. Und wenn mir das gelingt, wenn ich so eine Rückmeldung bekomme, dann bin ich natürlich umso froher.
Ja, das gelingt dir wirklich gut. Also ich schaue es mir auch lieber an, zum Beispiel wie Boxen. Aber gut, da können wir eine eigene Sendung drüber machen. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Sag uns gerade, wie der heißt, bevor man vergessen, wie heißt dein Podcast?
Das ist der Schlagwort-Podcast, den findet ihr auch auf fighting.de, das ist ein Teil des Angebots auf dem Kanal, aber wir haben auch noch viele verschiedene Erklärvideos zum Beispiel zu den Ursprüngen des MMA und der UFC und so, also schaut euch da mal um, wenn ihr Kampfsport interessiert seid und es noch nicht kennt, dann wird sich das auf jeden Fall lohnen.
Na super, ich werde es auch nochmal verlinken in den Shownotes.
Super.
Und jetzt erzähl uns doch mal, jetzt gehen wir so ein bisschen in deine Personality rein. Also vielleicht für die Leute, siehst du, das ist, wenn man sich so ein bisschen schon zu gut kennt, für die Leute, die sich jetzt vielleicht fragen, vegan persönlich, wir reden hier mit Andreas Graniotakis, der seit gut 5 Jahren voll vegan ist, ja, nicht voll weise, voll vegan. Da kommen wir auch gleich noch so ein bisschen zu. Aber was mich mal mehr interessieren würde noch, weil wir gerade noch beim MMA sind, wie kamst du eigentlich zum MMA?
Also ganz klar, ich war schon immer ein Kampfsport-Fan. Erstmal passiv über die Rocky-Filme und ja, einer der Klassiker auch Bloodsport. Die haben mich als Kind sehr stark geprägt und natürlich wollte ich irgendwie sein wie Stallone und Co. und Jean-Claude Van Damme. Die Realität sah ein bisschen anders aus. Ich war ein kleines, dickes Kind, das im Sportunterricht es nicht geschafft hat, über den Bock zu springen. Und irgendwie habe ich ja dann mit dem Judo angefangen, habe ich eben schon mal erwähnt. Und vom Judo aus ging dann immer so für mich im Kopf die Frage los, ja, aber was ist denn, wenn? Also was ist denn, wenn mein Gegner keine Jacke anhat, an dem ich ihn ziehen kann zum Beispiel? Oder was ist, wenn mein Gegner mich schlagen darf? Und wie gehe ich damit um? Wie funktioniert das mit den Tritten? Und wenn man dieser Frage nur konsequent genug folgt, landet man irgendwann bei dem Sport oder bei der Disziplin, die am meisten erlaubt. Und das ist eben das MMA. MMA ist mit Sicherheit die freiste Art des Kämpfens im sportlichen Rahmen. Und ja, da bin ich dann irgendwann gelandet und das hat für mich total viel Sinn gemacht. Und deswegen bin ich da geblieben.
Wie alt warst du da, wie du dann eingestiegen bist bei MMA?
Oh, ich muss mal gucken. Meinen ersten MMA-Kampf habe ich gemacht 2005. Da war ich schon 24. Also der Sport ist ja gar nicht so alt. Den gibt's noch gar nicht so lange. Und mir hat nur irgendjemand gesagt, hier gibt es ein Turnier, da darfst du alles. Und da habe ich gedacht, ach, das klingt doch gut, kannst du mal ausprobieren. Und das habe ich dann gemacht.
Du hast ja den Kampfnamen Andreas Big Daddy Graniotakis. Können wir vielleicht auch gleich mal mit aufräumen. Den Namen Big Daddy hattest du schon, bevor du MMA-Kämpfer warst.
Das ist richtig, ja. Den habe ich bekommen von, ich finde, wie man eigentlich alle gute Spitznamen bekommt, nämlich von seinen Kumpels, so dass man sich gar nicht dagegen wehren kann, weil ich immer derjenige war, der beim Problemen mit Mädels derjenige war, der zugehört hat oder vielleicht auch mal einen Rat wusste. Wenn wir in die Disco gefahren sind, dann hat mir immer noch die Mama von den Kumpels auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ja, bringst mir wieder gut zurück, ne, mein Jungen. Also so hat sich das ergeben und es hat dann nur Sinn gemacht, das irgendwie auch im Kampfsport so beizubehalten sozusagen.
Und es passt ja auch zu dir, also definitiv.
Ja.
Ich meine, du sprengst ja so ziemlich alle Klischees eigentlich, ja. Das heißt, du bist ein großer, kräftiger, nach wie vor Schwergewichtsmeister in der GMC, im MMA. Jetzt bist du Big Daddy, du bist groß und in Anführungszeichen Prügler. Jetzt bist du aber zum Beispiel auch vegan. Wie kam es dazu?
Ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich ganz klassisch zum Veganismus gefunden, wie viele andere Leute da draußen. Ich habe nämlich erstmal aufgehört, Fleisch zu essen. Und der Impuls dazu kam, weil meine Frau damals ein Praktikum gemacht hat im Zoo. Und wir haben vom Zoo ein Eichhörnchen bekommen. Das wurde gefunden, Eichhörnchenbaby. Und Mutter weit und breit nicht zu sehen. Deswegen, es war klar, das Eichhörnchen überlebt nicht. Und dann haben wir uns um das Eichhörnchen gekümmert. Und wer das übrigens sehen möchte mal, ich habe dazu auch auf meinem YouTube-Kanal das ein oder andere Video gemacht, in dem Woody, so haben wir es dann genannt, gezeigt wird. Und wir zeigen, wie wir mit ihm, oder ich zeige, wie wir mit ihm umgegangen sind, wie man ihn füttert und so. Kann ja sein, dass es jemand interessiert. Und bei dieser Aufzucht des Eichhörnchens, das übrigens im Nachhinein ausgewildert wurde und das hat also seinen Weg in die Freiheit gefunden, so wie sich's gehört. Wir haben es nicht irgendwie als Haustier verunglimpft. Auf dem Weg dahin habe ich eben gemerkt, dass dieses Wesen, dieses kleine, vermeintlich ja doch stupide Wesen, denn das Gehirn von so einem Eichhörnchen ist ja nun wirklich unwesentlich größer als eine Erbse, schon ganz früh eine eigene Persönlichkeit hatte. Also es hatte schon ganz früh Eigenschaften und Persönlichkeit einfach. Und das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, wo ich an mich selber erwischt habe, dass ich mich für einen reflektierten, ja gebildeten Menschen halte, aber ohne es vorher zu reflektieren, eine Wurstpackung aufreiße und nicht klar habe, da ist eigentlich gerade, weil ich das tue, ist ein Tier gestorben, weil damit ich das essen kann. Das war für mich so nicht immer greifbar im Alltag. Und das habe ich dann mal für mich selber überprüft, ob ich das so will. Und dann war mir relativ klar, ich will das nicht, insofern das vereinbar ist mit meinem Sport. Denn ich glaube, das kann auch jeder bestätigen, der Sportler ist. So ein gewisser Grad an Egoismus, der gehört zum Sportler-Dasein dazu. Man muss sein Leben mehr oder weniger allem anderen unterordnen. Also das, was man eben leisten muss, was man auch vielleicht opfern muss für die sportliche Leistungsfähigkeit, also nicht mit den Kumpels in die Disco fahren, weil man dann übernächtigt ist und nicht genug regeneriert, nicht abends mit den Kumpels abhängen oder sich mit der Freundin treffen, weil man im Training ist und so weiter und so fort. Da muss man ein bisschen egoistisch sein, nicht auf Familienfeiern teilnehmen und so weiter und so fort. Also all die Dinge, die da mitkommen. Und für mich war klar, wenn ich meinen Sport dadurch gefährde oder meine sportliche Leistungsfähigkeit, dann will ich mich nicht vegetarisch ernähren. Aber ich muss sagen, das Gegenteil war der Fall. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich hatte immer, vor allen Dingen als Schwergewicht, ganz klassisch, ein bisschen Probleme mit meiner Ausdauer, mit meiner Cardio. Das war spätestens in dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, nicht mehr der Fall. Also da war ich nicht nur in der Lage, in einzelnen Sessions mehr Leistung zu bringen, also länger durchzuhalten, sondern ich habe mich auch schneller regeneriert. Also von Session zu Session ging es einfach schneller, bis ich wieder fit war. Wenn ich zweimal am Tag trainiere, dann hatte ich früher immer beim zweiten Training noch so ja, vielleicht 60-70% Leistungsfähigkeit. Danach war ich schon wieder sehr, sehr nah bei den 100%. Und das macht natürlich schon einen großen, großen Unterschied. Und ich kann nur sagen, so war es für mich. Muss jeder für sich selber ausprobieren. Ich glaube, es ist auch schwer zu sagen, Veganismus ist so das absolute Heilmittel und das Beste für jedermann. Ich glaube auch, dass Körper sehr unterschiedlich sein können. Aber ich kann für mich selber sagen, meine Erfahrung ist genau die. Und zwar, dass mir das vegetarische Ernähren und auch das vegane Ernähren bislang nur gut getan hat. Ich habe noch keine negativen Konsequenzen erfahren.
Das ist auch erstaunlich, weil gerade die Sportler, ich habe ja auch schon mit vielen Sportlern gesprochen, was du immer wieder hörst, was alle sagen, ist, schnellere Regeneration, besserer Schlaf. Also das ist wirklich unisono immer eine Aussage, die ich meine jetzt auch ganz unterschiedlich, ob Fußballer, Eishockeyspieler, Tennisspieler, das sagt ja immer alle. Das ist, also ich meine, da muss ja was dran sein.
Auch ja, wenn, vielleicht ist was dran, ja.
Naja gut, ich meine, allein der Fleischverzicht, ich meine, Fleisch in unserem Darm, das verwest ja eigentlich, das verrottet ja, das verdaut nicht wirklich. Klar, sowas belastet den Körper und wenn man eben auf einem hohen Level, wie du vielleicht gerade in der Wettkampfvorbereitung trainiert, dann macht sich das natürlich grundsätzlich auf jeden Fall bemerkbar.
Ja, Also ich glaube, was viele Leute irgendwie mal machen sollten, ist es einfach mal ausprobieren.
Ausprobieren, genau.
Und dann mal gucken, wie fühle ich mich. Und gerne auch mal nach dem ersten Mal ausprobieren, auch gucken, was passiert denn, wenn ich mal mehr als 2 Wochen mache. Weil nach 2 Wochen kam bei mir der große Moment, in dem ich mich wirklich komplett anders gefühlt habe. Ich bin irgendwann mal aufgestanden und hatte das Gefühl, mir hat jemand einen Stein aus dem Bauch heraus operiert. Da mal zu gucken, gibt's darüber hinaus auch noch Dinge? Und wie fühle ich mich vielleicht wieder, wenn ich nochmal ein Stück Käse esse oder ein Stück Fleisch oder so? Und das darf jeder gerne für sich selber ausprobieren und sollte wahrscheinlich auch.
Also bin ich auch ein großer Freund von. Also bei mir war es ja so, ich habe das ja auch einfach mal so als Challenge gemacht, irgendwie 4 Wochen lang, weil es gesundheitlich ein bisschen nicht so fit war bei mir. Und bei mir war es halt in der Tat so, dass ich vorher wirklich, also ich habe nicht so wirklich viel Fleisch gegessen, aber ich habe gerne früher so, ne, so mit 25, 30 war ich so der klassische Fitnessstudio 5, 6 Mal die Woche Pumpengeher, wobei ich noch nie so der Pumper war, sondern schon immer, also mir war es wurscht, wie ich aussehe, ich wollte die Kraft haben. Also deswegen jetzt mittlerweile treffe ich mich auch mehr mit so Ü40 Strongmen in Anführungszeichen. Wir haben hier so ein tolles Naturschutzgebiet, wo wir da ein bisschen Reifen und Balken und Bäume heben und Zementkugeln. Das ist mehr so mein Ding, weil ich bin Grobmotoriker. Ich weiß auch noch, wie wir uns das erste Mal getroffen haben. Da habe ich dich beim Training besucht. Da habe ich so gemeint, naja, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, wenn ich so ein bisschen Kit gebe, dass ich 30 Sekunden stehen bleibe gegen dich im Ring. Und du hast so schelmisch gegrinst, überhaupt nicht überheblich, sondern ganz freundlich und meinst so, vergiss es. Werde ich mich immer dran erinnern. Ich habe dich dann beim Training gesehen und dann im Kampf und dachte so, okay, ich glaube, ich reduziere das mal auf 2 Sekunden. Dann habe ich wahrscheinlich eine Chance, ja. Nein, das ist das, was ich bei euch auch bewundere. Also ich kann von mir sagen, ich habe Kraft. Ja, also ich meine, ich bin jetzt nicht der strongest man auf der Welt, aber ich habe wirklich Kraft. Aber ich bin zum Beispiel der absolute Bewegungslegastheniker. Also ich kann keinen Schlittschuh laufen. Also ich würde unheimlich gerne Rollschuh oder Schlittschuh laufen. Ich kann es einfach nicht. Ja, wir haben schon Eishockey-Profis versucht, das Schlittschuhlaufen beizubringen. Es funktioniert nicht. Und das ist das, was ich jetzt zum Beispiel bei euch bei deinem Sport halt eben so bewundere. Das ist also Ausdauer, Kraft, Kondition, Schnellkraft, Denken, auch mit dem Hirn reagieren, Hebel ansetzen. Da ist ja wirklich so viel drin, ja. Und um da nochmal den Bogen zu spannen, das ist halt wirklich das, was eben faszinierend ist, ja.
Es ist sehr komplex. Das ist ja auch das, was ich sage, was mir einfach gefällt am Sport. Und ich könnte mich gar nicht mit einem Sport auseinandersetzen, der zu eindimensional ist. Und ich glaube, dass man aber auch, wenn man einmal MMA verstanden hat, und das dauert ein bisschen, das gebe ich ja zu, aber ich glaube, wenn man es einmal verstanden hat, ist es auch schwer, was anderes mit demselben Enthusiasmus zu gucken, weil das, was es beim MMA gibt als Zuschauer, das, was du da bekommst, nämlich wirklich einen ausgefeilten Sport, in dem alles passieren kann, das ist einfach, das gibt es nirgendwo und das ist nicht zu replizieren, also ich habe es noch nirgendwo anders gefunden.
Und ich sag mal so im Bereich GMC, UFC und so, das Thema vegan, immer wieder liest man mal so ein bisschen, wo spekuliert wird. Also es ist zumindest bei euch im Sport, es ist kein Tabuthema, ne?
Ein Tabuthema ist es nicht. Es ist aber auch jetzt nicht so, dass die Leute damit hausieren gehen. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass man als Veganer jetzt nicht unbedingt das Image des starken, großen Mannes hat. Und teilweise, glaube ich, ist es auch einfach so normal. Also es gibt so viele Dinge, über die wir nicht sprechen. Und die wenigsten sind, glaube ich, voll vegan unterwegs das ganze Jahr. Aber es gibt sehr viele Leute, die in einer bestimmten Trainingsphase, zum Beispiel in der Wettkampfvorbereitung, auf Fleisch verzichten oder sogar sich komplett vegan ernähren, eben aus den vorgenannten Gründen besserer Schlaf, besserer Regenerationszyklus und so weiter. Es gibt aber ganz wenige bekennende Vollveganer. Es gibt einzelne und selbst die sieht man dann hin und wieder mal Fisch essen. Aber ja, es gibt das Ganze, nur sind wir ja prinzipiell in einem Sport unterwegs, der sehr, sehr nah an verschiedenen Ernährungsweisen ist. Und auch da ist es normal, dass man immer ein bisschen experimentiert. Deswegen, dass jemand jetzt wirklich durchgängig über Jahre hinweg Veganer ist, ist eigentlich selten, weil die Leute immer versuchen, rum zu experimentieren.
Ja, muss man ausprobieren. Also wie gesagt, bei mir war es die Milch. Ich habe nach 2 Wochen, 4 Wochen dann gemerkt, dass bei mir sämtliche Gelenkschmerzen weg waren, also die ich vorher auch gar nicht wahrgenommen habe, wie du gesagt hast. Also das war vorher irgendwie normal und auf einmal waren sie weg und ich denke, hoppla, was ist jetzt los? Mhm. Und die Haut wurde besser, das ist ja auch so, und dann irgendwie der Schlaf wurde besser. Und klar, man kann sich auch falsch vegan ernähren. Also ich meine, ich sage mal, Chips, Wodka, ist alles auch vegan, ja? Also vegan ist ja nicht gleich gesund.
Richtig, ja. Ich glaube, dass es vielen Leuten einfach gut tut, zu schauen, was esse ich überhaupt. Das ist ja schon ein großer Schritt für viele Leute. Nicht einfach unreflektiert alles in sich reinzuschaufeln, sondern zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, was esse ich denn überhaupt? Und überhaupt eine Struktur reinzubringen, ob es jetzt eine vegane Struktur ist oder was auch immer, ist vielleicht für viele erstmal sekundär. Aber das erstmal hinzubekommen, zu sagen, ich esse nur bestimmte Dinge und bestimmte andere Dinge nicht, das ist ja schon ein großer, großer Fortschritt. Ich habe ein bisschen Problem damit, wenn, oder andersrum, ich verstehe viele Leute, weil sie das Gefühl haben, boah, und jetzt irgendwie auf nix, auf alles verzichten, alles, was ich gerne esse, darf ich nie wieder essen. Und das finde ich schwierig. Ich würde immer sagen, versuch's als Prozess zu begreifen. Schau doch erstmal Schritt für Schritt, mach doch erstmal einen veganen Tag oder ein veganes Essen. Mach doch einmal deine Spaghetti Bolo, die du sonst isst, versuch die doch mal anders zu machen. Oder, keine Ahnung, einfach Schritt für Schritt und nicht direkt von jetzt auf gleich, weil das überfordert. Und wenn ich jetzt von jetzt auf gleich hätte umstellen müssen von komplett, ich sag mal, normal, auch wenn es irgendwie blöd ist, eine normale Ernährung mit Fleisch und Milch und allem, was dazugehört, und dann von jetzt auf gleich auf alles verzichten, ja, dann stehst du ja da vor einem leeren Kühlschrank und musst die ganze Zeit irgendwie Kartoffeln essen mit Brokkoli. Da hat natürlich keiner Lust drauf und das hält auch keiner langfristig durch.
Ja, da sind ja Leute auch verschieden. Ich meine, es kommt auch immer drauf so ein bisschen an, wie die Situation ist. Also bei mir war es dann im Nachhinein zufälligerweise so, dass ich tatsächlich von heute auf morgen komplett vegan wurde. Aber das liegt zum Beispiel daran, dass ich in Laufnähe einen super geilen Bioladen habe, aber die sehr vegan spezialisiert sind und auch da eine sehr gute Beratung haben. Von daher, nein, war halt mein erster Einkauf, der war halt ein Riesenerfolg. Dadurch, dass ich halt, ich glaube, 3 Stunden oder so in dem Laden war und mich da hab beraten lassen und hatte dann natürlich auch nur Sachen, mit denen ich was anfangen kann. Das war Zufall gewesen. Aber wenn du jetzt erstmal in einen normalen Laden gehst, ich sag den Leuten auch immer, fang mal erstmal damit an, die Sachen, die du gerne isst, und schau mal auf die Zutatenliste, was da überhaupt so drin ist. Ja, weil ich sag mal, wenn man dann mal irgendwann auch erfährt, dieses berühmte glaubt 443 oder was, also was diese Paprikafarbe in Chips macht, dass es zermahlte Läuse sind, so Klassiker, ja, und einfach den Leuten auch mal erklärt, dass es halt eben keine Milchkühe gibt, sondern dass das Mamakühe sind, so Sachen, so ein bisschen die emotionale Schiene. Und was ich halt auch immer sage, was gerade bei Seminaren halt ja meistens Männer anspricht, wenn man eben sagt, okay, also klar, wer fährt Auto? Ja, okay, wer fährt ein schnelles Auto? Ja, wer bringt sein Auto in Inspektion? Dann gehen ja fast auch immer alle Hände hoch, auf jeden Fall, in Deutschland auf jeden Fall. Und wenn du dann sagst, okay, also was bezahlt ihr so für so ein Liter Öl, richtig schön, Gastrol GTX und so, okay, klar, 35 € und so, da wird mit der Wimper gezuckt. Sag ich, was kauft ihr für ein Öl für zu Hause, für einen Salat? Und dann siehst du, wie dann so 80% so ein Kopf nach unten neigen. Und was immer sehr witzig ist, wenn die mit ihren Frauen da sind, dass mindestens die Hälfte der Frauen so mit dem Ellbogen sagt, siehst du, habe ich dir doch schon gesagt, ja, da kaufst du, ne? Also ich finde, und klar, das ist, dann lachen alle und das ist ein bisschen amüsant, aber die Leute machen sich dann Gedanken drüber. Und was halt dann ganz oft danach ist, dass Leute zu mir kommen, und das ist auch in allen sozialen Schichten so, also diese gerade sagen, also ganz ehrlich, über die Milch, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, ja, wie das ja eigentlich zustande kommt. Von daher, nein, ich bin da voll bei dir, ja. Das geht nur mit so Schritten und natürlich auch mit so Beispielen dann eben wie gerade bei Sportlern. Jetzt bist du ja aber nicht nur als Sportler unterwegs, sondern ich habe mir im Übrigen auch noch mal in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir noch mal Fighter angeschaut. Kann ich auch sehr empfehlen. Die Doku von, ich glaube, jetzt habe ich es zugemacht, 2019 war das, meine ich.
Da war's 2017 war die Doku in den Kinos in Deutschland.
Ja. Genau, und dann später, jedenfalls weiß ich, sie wurde irgendwann mal in Dreisat gezeigt.
Genau.
Und ist schätzungsweise in der Mediathek oder irgendwo zu finden oder auch Amazon Prime.
Man kann sie als DVD bestellen. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem Verleiher, muss ich sagen, der im Prinzip den Film vertreibt, als wäre es noch 1990. Es wäre auf jeden Fall schon möglich gewesen, das längst irgendwo in eine digitale Mediathek zu überführen, was im Moment nicht der Fall ist. Und dadurch komme ich immer wieder an den Punkt, dass mich Anfragen ereilen. Mensch, wo kann ich denn den Film sehen? Und ich muss sagen, musst du eine DVD kaufen? Und die meisten Leute haben ja gar keinen DVD-Player mehr zu Hause. Also ja, aber der Film ist durchaus sehenswert. Ich hoffe, Absolut. Dass wir irgendwann es schaffen, den mal vielleicht auch auf unsere Plattform zu bekommen, bei YouTube oder so. Aber es ist einfach jetzt gerade eine rechte Frage.
Absolut, ist also sehr sehenswert. Und ich habe mir auch noch mal dein Porträt in Fighting angeschaut. Du hast auf jeden Fall in eins von beiden hast du einen Satz gesagt, Inspiration ist wichtiger als Motivation.
Ja, stehe ich zu. Ich glaube einfach, dass wir so viele Motivationscoaches jetzt da draußen haben. Also manchmal hat man das Gefühl, wenn man Instagram aufmacht, man hat mehr Motivationscoaches als Leute, die motiviert werden müssen. Und ich kann es nur von mir sagen, wenn ich jetzt zum Training fahre und sagen wir mal versuche irgendwie vorher nochmal einen extra Kick Motivation rauszubekommen, zum Beispiel weil Sparring ist. Und ich würde mir dann jetzt ein tolles Motivationsvideo angucken oder was kann man noch für Dinge machen, keine Ahnung, auf dem Weg dahin irgendwelche Quotes hören, irgendwelche Motivationsquotes, dann hält das. Aber es hält eben nicht so lange, dass ich das durchziehen kann über das komplette Training. Also ich muss was haben, wenn ich am Boden liege und müde bin und irgendwie schon 5 kassiert habe, dass ich dann noch sage, nee, ich habe Bock jetzt nochmal aufzustehen und das nochmal irgendwie durchzuziehen. Das hilft eben bei Motivation nicht. Und viele Leute vergessen ja auch, dass es sowas wie intrinsische Motivation gibt. Und ich glaube, das ist das, was ich mit Inspiration meine. Ich sage immer, wenn du verlierst und dann noch weißt, das ist genau das, was ich machen will, dann weißt du, dass du im richtigen Sport bist oder dass du die richtige Sache machst. Und das ist eine Art von Inspiration, da gibt es für mich kein Substitut für. Da hilft die beste Motivation nichts. Macht Sinn?
Für mich macht das auf jeden Fall Sinn. Also eine Inspiration ist ja auch irgendwie, was du eher langfristiger anlegst, also was du ja auch eher lebst, sage ich mal. Ich habe ja als Veranstaltungstechniker auch schon viele von diesen, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst Chaka-Chaka-Events gemacht, wo alle aufstehen und yeah und tralala. Und ich meine, dazu gibt es ja auch verlässliche Zahlen, dass die Leute dann zwar super motiviert rausgehen, und dann passiert der erste Fehler oder auch beim Abnehmen oder sonst was, ja, dann passiert Fehler Nummer 1, ich will heute alles ändern und merke morgen oder spätestens übermorgen zum Beispiel abnehmen oder ich bin Chef in der Firma, will alles ändern und merke spätestens nach einer Woche, dass das natürlich alles viel zu viel ist und dann ist letztendlich alles wieder eben so, wie es vorher war. Und ich meine, wenn du jetzt mal, keine Ahnung, ob man jetzt von so Leuten Fan ist oder nicht, aber wie, ich sag jetzt mal Steve Jobs oder Elon Musk oder sowas, oder es auch ganz viele andere erfolgreiche, egal ob Unternehmer oder Leute, die sagen ja das Gleiche. Also die sagen ja auch, du musst die Leute inspirieren, du musst die Leute führen, klar musst du sie auch motivieren. Aber Fakt ist doch auch, zum Beispiel ein Mitarbeiter oder ein Sportler, wie du es eben gesagt hast, der aufsteht, auch nach einem Misserfolg und das, was er tut, noch gerne macht, das ist ja das, was du willst.
Richtig, also ich habe auch eine Firma, wir haben mittlerweile über 45 Mitarbeiter und na klar kann ich denen jetzt irgendwie sagen so, hey, du hast das total gut gemacht, das bringt auch mal einen Motivationsschub und das ist auch mal wichtig, das mache ich auch. Aber das hilft nicht, wenn der Mitarbeiter in dem Feld, in dem er ist, nicht mit einer gewissen Leidenschaft ist. Und deswegen schaue ich zum Beispiel bei Vorstellungsgesprächen immer darauf, ob die Leute wirklich für das Feld brennen, in dem wir tätig sind. Und wenn sie das nicht tun, dann brauchen wir die gar nicht einzustellen. Weil das, klar, man kann dann Dienst nach Vorschrift machen und ich glaube, wenn man irgendwo am Fließband steht, dann passt das auch. Aber ja, in einigen Fällen geht das halt nicht oder macht es keinen Sinn.
Weil wir gerade beim Thema sind, du bist auch Unternehmer, da hast du mir die perfekte Vorlage für hier meinen nächsten Punkt geliefert und das ohne Absprache. Ja, also ich lese erstmal den Text von deiner Webseite und du übernimmst dann gewaltfreie Kommunikationstraining mit Andreas Graniotakis.
Ja, gewaltfreie Kommunikation und das mit jemandem, von jemandem, der MMA-Kämpfer ist. Klingt irgendwie ziemlich komisch, ne? Und ich finde aber auf der anderen Seite...
Ich habe ja gesagt, du sprengst jedes Klischee. Ja. Ich liefere nur ab.
Ja. Am Ende des Tages ist es aber so, dass ich finde, es gibt so viele Leute da draußen, die, und das kann ich dir auch aus dem Trainerbusiness sagen, die zwar sehr, sehr viel Wissen haben, aber das Wissen ist an vielen Stellen gelernt aus Büchern. Ich glaube, da hat jeder eine Idee zu, was ich damit meine. Also ich kann natürlich jemanden dazu befragen, wie es ist, weiß ich nicht, zu tauchen, aber wenn derjenige noch nie unter Wasser war, dann kann der zwar ganz viel wissen, aber irgendwie fehlt ihm ein Teil des Kosmos, über den er da spricht. Und bestimmt gibt es auch gute Tauchlehrer, die theoretisch alles super vermitteln können, aber die eben noch nie unter Wasser waren. Und ich denke mir aber, es macht total viel Sinn, dass das jemand macht, der sich damit auskennt. Und ich habe irgendwann für mich, du hast ja Steve Jobs angesprochen, der hat ja mal diese große, berühmte Rede gehalten vor Absolventen, ich weiß gar nicht, ob es in Harvard war, und hat gesagt, für mich war irgendwie ein Grundprinzip in meinem Leben, ich habe irgendwann angefangen, die Punkte zu verbinden, also connect the dots, so wie er eben technisch interessiert war und dann aber auf der anderen Seite auch einen Kalligrafiekurs besucht hat an der Uni und gemerkt hat, okay, ästhetisch ansprechend etwas zu gestalten, ist ein wichtiger Faktor, den die meisten anderen Leute vorher einfach nicht berücksichtigt hatten. Und er hat einfach die Knöpfe, die Punkte verbunden in seinem Leben, die für ihn Sinn gemacht haben. Und genauso habe ich das irgendwann mal gemacht und habe gemerkt, okay, eigentlich der Überschrift, die über allem steht, was ich tue, ist Gewalt in irgendeiner Art und Weise. Also der Umgang mit Gewalt. Genauso, ich bin ja auch Pädagoge. Der Umgang mit Gewalt war auch immer für mich sehr, sehr spannend auf einer ja wissenschaftlichen Ebene. Und genauso ist es auch in meinen Trainings. Ich versuche den Leuten beizubringen, wie kann ich mit Gewalt umgehen. Und die GFK ist jetzt nicht zwangsläufig so eine gewalttätige Kommunikationsart, aber es steckt ja schon mal was mit drin. Und was man damit super machen kann, ist, man kann für sich selber klarkriegen, wo sind meine Ressourcen im Umgang mit genau diesen Dingen. Und das ist das, was ich mache und helfe Leuten in helfenden Berufen, mit besonders herausforderndem Klientel umzugehen. Macht Sinn?
Macht auf jeden Fall Sinn. Ich bin nur gerade ganz fasziniert vom Zuhören, ja, weil du kannst das auch, deswegen habe ich ja gesagt, du bist ein guter Moderator, du kannst das eben gut erklären. Ich sag mal, was sind so deine Kunden? Also sind das Einzelunternehmer, sind das ganze Firmen, sind das einzelne Privatpersonen? Wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen?
Das sind selten Privatpersonen und Einzelpersonen. Meistens sind das Unternehmen, die sagen, Mensch, wir haben hier Leute, die regelmäßig mit besonders gewaltbereitem Klientel oder besonders herausforderndem Klientel zu tun haben. Und die brauchen irgendwie Input. Die müssen wissen, wie kann ich damit umgehen? Und dann komme ich eben dahin und unter anderem mache ich das für Jugendämter, unter anderem für Ordnungsämter. Da bin ich jetzt relativ viel dran gewesen vor der Pandemie, muss man sagen. Denn während der Pandemie sind die natürlich alle abgesagt worden, die Präsenzseminare.
Und eigentlich wären die jetzt so wichtig, ne?
Ja, klar.
Für alle.
Natürlich. Jetzt wäre es nochmal wichtig, weil es da natürlich auch so ein bisschen um sich selber aufräumen geht, um die Frage, wie gehe ich denn am besten raus in die Welt und wie kann ich denn dafür sorgen, dass die Situation nicht eskaliert zum Beispiel, ja?
Was ich mir vorstellen kann, es ist ja jetzt so, dass wir auch eine Situation erleben, die so das ganze Land gleich betrifft, ne? Also sonst hat man 1. Mai, weiß man irgendwie Krawallnacht in Berlin oder was auch immer, Pegida und was weiß ich, weiß man ist da. Aber jetzt ist es ja so, dass auch auf einmal, also in Anführungszeichen, ja, der kleine Ordnungsbeamte vom Land, der, sage ich mal, sonst dafür sorgt, dass, weiß ich nicht, der Spielplatz sauber ist oder auch mal eine Oma einkaufen hilft, also der eigentlich mit Gewalt wenig bis gar nicht in Berührung kommt, auf einmal vor dem Problem stehen kann, dass er in einem 2.000-3.000 Seelendorf zum Supermarkt gerufen wird, weil da irgendwie, keine Ahnung, einer randaliert, weil er eben keine Maske aufsetzen will. Das ist ja schon auch dann für die Menschen auf einmal eine ganz andere Situation. Also das heißt, sie müssen selbst persönlich mit der Situation klarkommen und haben dann auf einmal noch die Situation, damit zurechtzukommen.
Ja, also ich habe hier, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe hier im ersten Lockdown gesehen, wie sich zwei Rentner um Toilettenpapier geprügelt haben. das ist im Prinzip, unterstreicht es das nochmal und das umso ist mehr.
Bizarr, ne? Wenn wir uns das total. Vor einem Jahr, wenn wir den Podcast vor einem Jahr gemacht hätten und du hättest das erzählt, dann wäre das der Anfang für einen guten Herrenwitz geworden. Ne?
Ja, aber es ist unsere Realität geworden mittlerweile.
Aber lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen, wenn wir dich jetzt quasi schon mal dran haben, dass wir ein bisschen was lernen. Also was bei mir so ein bisschen der Fall ist, gut, jetzt ich bin jetzt seit fast 8 Jahren vegan und auch so seitdem sehr zugetan, was Meditation und so angeht. Und bin auch grundsätzlich kein gewaltbereiter Mensch. Allerdings, bei mir war es so, ich wurde als Jugendlicher mal, also da bin ich mit einem Kumpel in der Stadt gewesen und dann wurden wir auf einmal, ist das passiert, was bestimmt vielen schon mal passiert ist. Wir waren ruckzuck eingekreist von, also wir waren zu zweit, von 7 anderen. Und dann habe ich schon den ersten Tritt, ich habe so einen krummen Zeigefinger, da habe ich schon den ersten Tritt am Finger gehabt, der war dann angebrochen. Wir haben die Flucht ergriffen. Und dann haben wir so im Bus gesessen, war natürlich total aufgestachelt. Und da habe ich für mich damals beschlossen, also ich möchte jetzt kein Schläger werden, aber ich möchte mich auch verteidigen können und bin tatsächlich dann auch im Judo gewesen. Hab dann aber gemerkt, dass ich dafür halt zu bewegungslegasthenisch bin. Das hat mir zwar Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, ich habe dafür nicht so das wirkliche Talent. Und bin dann so ein bisschen beim Kickboxen gelandet, allerdings wirklich so in einer ganz moderaten Nummer. Und habe da auch viel gelernt und weiß schon noch, wie, also ich habe schon gelernt, mal richtig zuzuschlagen. Und ich glaube, das ist auch einfach mal so, da wirst du mich jetzt gleich ergänzen. Ich glaube, das ist auch einfach mal wichtig, also nicht gegen einen Mensch, sondern halt ja gegen einen Sandsack oder gegen Dummy oder halt auch gegen einen Trainer, dass man einfach mal weiß, man könnte. Das heißt ja nur, dass man stärker ist wie der andere oder man weiß, im Kopf hat sich bei mir ein Mindset gebildet, ich kann mich zur Not auch wehren. Und daraus ist eine Haltung entstanden. Und ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einem Speaker, der war früher 20 Jahre Sondereinsatzkommando. Also der hat auch gesagt, weißt du, das ist deine Haltung, die du ausstrahlst. Die bringt ja unheimlich viel. Und ich sag mal, das geht ja so ein bisschen in diese Richtung gewaltfreie Kommunikation. Ist das so, sind das so elementare Bestandteile von dem, was du dann eben lehrst?
Letzten Endes geht alles, was ich tue, über die Haltung. Also es gibt verschiedene Prinzipien in der gewaltfreien Kommunikation, aber letztlich werden sie alle nur möglich, wenn man die entsprechende Haltung dazu hat. Und das gilt in Eskalationssituationen oder in Konfliktsituationen, wie du es jetzt eben beschrieben hast. Das gilt aber auch in jeder anderen Situation. Also wenn ich irgendwo reingehe, und das kennen wir alle, also wir alle haben diese Menschen um uns rum, wo wir, wenn wir ganz ehrlich sind, denken, eigentlich ist das ein Vollidiot. Wir haben alle diese Menschen um uns herum, wo wir denken, ah, wenn ich dem jetzt begegne, das wird sowieso knallen. Wir verstehen uns nicht und der versteht mich nicht und der hat keinen Bock auf mich, ich habe keinen Bock auf den. Und wenn wir zusammenkommen, dann gibt's eh immer Ärger. Und da gibt's auch Ärger. Und in dem Moment, wenn ich aber mit dieser Haltung reingehe, dann trage ich schon was dazu bei, dass es den Ärger gibt. Weil wir so gut im Kommunizieren sind. Und da meine ich gar nicht mal die Leute, die jetzt alle sich schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, sondern wir alle Menschen sind so gut im Kommunizieren, dass wir die Haltung des anderen wahrnehmen und vielleicht mal zurückgespult. Wir sind ja evolutionär betrachtet, das ist ja auch für Veganer immer ein ganz interessantes und wichtiges Thema. Wir sind ja evolutionär betrachtet noch gar nicht so weit weg von der Höhle, in der wir mal alle gelebt haben. Letztlich sind wir ja irgendwie noch alle Höhlenbewohner und sehr rudimentär von unserem Instinktapparat und dementsprechend auch von unserem Verdauungsapparat. Also der Verdauungsapparat vom Menschen und der Instinktapparat vom Menschen von vor 20.000 Jahren zu heute hat sich fast gar nicht verändert, weil 20.000 Jahre sind in der Evolution nichts. Und wenn man damals haben die Menschen so in kleinen Sippen zusammengelebt und wenn die sich damals begegnet sind mit einer anderen Sippe, dann mussten die relativ schnell feststellen, was wollen die denn von mir? Es gab vielleicht noch keine wirklich ausgereifte Sprache, es gab noch keine Möglichkeit, sich zu verständigen und man musste schnell herausfinden, wollen die mit uns Tauschhandel betreiben, wollen die uns vielleicht unsere Frauen klauen, wollen die unser Territorium zum Jagen haben, was wollen die von uns? Und deshalb sind wir mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten ausgestattet, die Haltung des anderen zu identifizieren. Also angefangen bei die Rötung der Haut. wie stark bin ich durchblutet? Das kann ich sehen und das sehe ich auch. Nur die wenigsten Leute nehmen es eben bewusst wahr. Es gibt bei der CIA und bei verschiedenen Geheimdiensten gibt es Leute, die zum Beispiel auf Abstand bis zu 4 Metern können die ganz genau sehen, nur indem sie die Halsschlagader beobachten, ob sich dein Puls ändert. Und solche Dinge nimmt im Prinzip jeder wahr, aber nicht jeder nimmt sie bewusst wahr. Und wir haben auch alle diese Erfahrung gemacht von Menschen, ob es jetzt eine Sachbearbeiterin beim Amt ist oder die Lehrerin oder so, die uns weismachen will, dass sie uns total gerne mag und eigentlich total neutral ist. Und auch die Worte, die sie in den Mund nimmt, sind alle total freundlich. Aber die ganze Haltung sagt eigentlich, und Entschuldigung für den Ausdruck, fick dich. Also wir haben alle diese, die Leute sagen, ja, nein, also wirklich, ich würde ihnen total gerne helfen, aber, ne, also wo die eigentlichen Worte sind total freundlich und aufgeschlossen und lieb, aber wir merken, irgendwas stimmt da nicht. Die Person ist in diesem Moment nicht authentisch, kann man ja auch sagen. Und dazu haben wir Antennen, und zwar nicht wenige. Und dementsprechend ist es auch so, wenn wir irgendwo in eine Situation reingehen und schon, um mal auf dein Beispiel zurückzukommen, so mit einer Opfermentalität da reingehen, und wir suchen oder wir haben jemanden, der auch gerade einen Opfer sucht, naja, dann wird er sagen, super, ich brauche gar nicht weiter gucken, ich habe mein Opfer ja schon gefunden. Und das Gegenteil von so einer Opfermentalität, das nenne ich die Eisbärenmentalität. Ja, Eisbär ist so das größte Raubtier in seinem Habitat, der hat vor niemandem Angst. Der kommt vielleicht und guckt dich an und denkt sich, oh, kann ich den fressen oder nicht? Wenn nicht, dann ist mir das wurscht. Aber ansonsten hat er erstmal vor keinem Angst bei sich in der Gegend. Und natürlich hat das auch Vor- und Nachteile, mit so einer Eisbärenmentalität reinzugehen. Aber was ich propagieren will, ist gar nicht, seid alle Eisbären, sondern seid euch bewusst, was ihr seid und was ihr könnt und wie ihr in eine Situation reingeht. Weil dann kommt man nämlich nicht in die Verlegenheit, auf einmal dazustehen und sich zu überlegen, huch, wie ist das denn jetzt gerade passiert? Warum ist jetzt mein Gegenüber auf einmal so ausgetickt? Naja, vielleicht habe ich meinen Teil dazu beigetragen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, aber.
Ja, man kennt das ja. Also es gibt ja schon so eine gewisse Altersgruppe, wobei jeder Eisbär wird sich totlachen, aber die eben rumlaufen, wie so möchte gern Eisbären. Und ich sag mal, damit ja auch schon bewusst provozieren wollen. Mhm. Ich meine, das ist, keine Ahnung, vor 50 Jahren hat man die Lederjacke angezogen und das Hemd raushängen lassen. Ich meine, das gab's ja schon immer. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man das eben steuern kann. Also das heißt, klar, wir wollen ja nicht rumlaufen und jeden von vornherein provozieren. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man eben weiß, also so ein Klassiker, ja. Also es gab ja jetzt während dem Lockdown die Zeit, wo vorgeschrieben war, dass jeder, egal wie viel er kauft, so einen blöden Einkaufswagen mit reinnehmen muss. Jetzt habe ich hier einen Laden um die Ecke, der ist halt relativ klein. Und die Leute sind so vernünftig und kommen alle mit Taschen, weil sie sagen, wir stehen uns ja mit dem Einkaufswagen eh nur in Füßen rum, ja. Dann habe ich gemerkt, ach, also eine Folge vom Lockdown ist, dass ich schon lang keinen mehr hatte, der mir an der Kasse hinten im Wagen rein ist, weil sie ja alle den Abstand halten. Aber das sind ja so Klassiker, ja. Du bist so mitten im Leben und hast vielleicht noch ein bisschen eilig oder keine Ahnung, Kind ist krank, Hund ist krank, whatever. Dann stehst du im Supermarkt. Und gut, es nimmt dir jetzt vielleicht nicht unbedingt jemand die letzte Packung Klopapier weg, aber du stehst da, ist vielleicht nur eine Kasse auf, also der Puls, ne, die Haut wird langsam rot, ja, und du lässt dich von sowas stressen und dann kommt einer und fährt dir richtig schön mit dem Einkaufswagen hinten in die Hacke rein, ja. Bei mir ist es so, ich richte mich dann etwas auf, drehe mich nur rum und schaue und ich sage mal in 8 von 10 Fällen, oh, Entschuldigung. Und dann lasse ich es aber auch gut sein, weil ich finde, dann nachtreten, das ist dann auch wieder Assen. Also so habe ich mir das angewöhnt. Dann mache ich so 5 Sekunden die Augen zu, stelle mir eine Sonnenblume vor. Also ich nenne es bei mir Sonnenblumenmeditation, 10 bis 5 und dann ist wieder alles Rotscher. Weil wenn ich mich aufrege, ändert es die Situation nicht. Wäre das jetzt so aus deiner Sicht so als kleiner Basic oder hast du noch einen besseren Tipp für so eine typische Lebenssituation? Also jetzt...
Ich sag mal so, es gibt ein super schönes Beispiel auch aus der Literatur dazu, das ich gerne kurz erzählen möchte, weil es das so wunderschön zusammenfasst. Und zwar stellen uns die folgende Situation vor. Mann hat eine lange Arbeitswoche hinter sich, hat auch lange durchgearbeitet, hatte viel Stress. Wir kennen das, Abgabetermin gehabt. Es wurde kurz vor knapp noch irgendwie schwierig. Und dann steigt er aber am Wochenende, seinem ersten freien Tag seit langer Zeit, in die Bahn, hat sich an der Bahnhofshaltestelle noch eine Zeitung gekauft und schlägt die auf und fängt die gerade an zu genießen. Und eine Haltestelle weiter steigt ein Mann ein mit 3 Kindern, vermutlich sind es seine Kinder, die steigen ein und setzen sich zu ihm in die Sitzgruppe. Und der Mann merkt nur, dass er seine Zeitung nicht mehr in Ruhe lesen kann und schaut dann mal auf von seiner Zeitung und das eine Kind springt auf dem Sitz rum, das nächste Kind klopft gegen die Scheibe und das andere Kind schneidet Grimassen. Und der Vater sitzt dabei irgendwie so ein bisschen abwesend daneben und der Mann denkt sich, warum kann der nicht seine Kinder mal unter Kontrolle bringen? Das ist ja super unhöflich, was die hier machen. Die sind so unglaublich unerzogen und guckt sich das ein bisschen an und versucht sich auf seine Zeitung zu konzentrieren. Das geht aber alles nicht. Und wird immer ärgerlicher und irgendwann sagt er, okay, jetzt muss ich was sagen. Und es platzt aus ihm raus und sagt, hören Sie mal, kriegen Sie vielleicht mal Ihre Kinder hier unter Kontrolle? Es sind auch andere Leute, die mit Ihnen mitfahren im Zug. Und der Mann, der Vater, angesprochen, wirkt erstmal so ein bisschen, als hätte man ihn aus so einem kleinen Traum gerissen. Und als er das hört, sagt er, oh, das tut mir wirklich leid, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus und die Mutter der Kinder ist gestorben und die wissen, glaube ich, gerade nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen und ich ehrlich gesagt auch nicht. Und mit dem letzten Satz ist was passiert, oder?
Der ist mir gerade der Hals zugegangen, ja. Da ist was passiert, ja.
So, und die Idee, die dahinter steckt, ist, letzten Endes verhalten sich alle Menschen immer genau so, wie sie sich gerade verhalten können. Also aus welchem Grund auch immer sie gerade etwas tun, was uns wehtut, schadet, uns so vorkommt, als wäre es gegen uns gerichtet, wie jetzt zum Beispiel das Fahren in die Hacke. In dem Moment machen sie das, weil sie sich damit in irgendeiner Art und Weise ein Bedürfnis erfüllen. Das macht es nicht besser, deswegen tut es mir trotzdem weh, wenn mir jemand in die Hacke fährt. Aber wenn ich mich als Eisbär mal umdrehen kann und sagen kann, Entschuldigung, Sie sind mir eben in die Hacke gefahren, dann habe ich ja vielleicht trotzdem abgestellt, was da passiert, oder ich habe zumindest mal das anmoderiert, aber ich kann dem Ganzen mit einer anderen Haltung entgegnen. Thich Nhat Hanh, das ist ein buddhistischer Mönch, der hat mal gesagt, wenn man jemanden wirklich und wahrhaftig versteht, dann kann man ihm nicht böse sein. Und ich glaube fest daran. Ich glaube, wenn man sich wirklich die Mühe macht und komplett empathisch mit jemandem ins Gespräch geht, das kann ich nicht mit jedem machen, der mir im Supermarkt in die Hacke fährt, aber dann bin ich nicht mehr böse. Und klar ist die Frage, will ich das überhaupt? Vielleicht will ich ja auch mal böse sein auf jemanden. Das ist ja auch legitim, das darf man auch, glaube ich. Aber in Konflikten, in denen es wirklich drauf ankommt, weiß ich nicht, mit der Schwester, mit der Mutter, mit dem besten Freund, mit dem Partner, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal zu sehen, was ist denn gerade beim anderen los? Und ich glaube, diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ist eine der Geschichten, die ich gerne mit auf den Weg gebe, weil sie einfach zeigt, dass immer mehr dahinter steckt. Und dass die Leute ganz, ganz oft Dinge, die, von denen man vielleicht denkt, dass sie gegen einen gerichtet sind, dass sie nur in den wenigsten Fällen wirklich mit einem selbst zu tun haben, sondern meistens immer mit dem anderen. Und wenn ich das beim anderen belassen kann, so frei nach dem Motto, was kümmert es denn die Eiche, wenn der Eber sich dran schrubbt, dann habe ich auch gar kein Problem.
Ja, eben. Ich lasse das Problem nicht auf mich übergreifen. Ja, jetzt kommt, glaube ich, so eine Eigenschaft raus, die wir ganz vergessen haben, denn du bist ja auch diplomierter Erziehungswissenschaftler. Und hast diverse Bücher geschrieben, da musst du mir jetzt mal etwas bei helfen. Also ich kenne dein Kinderbuch.
Der Schwarze Ritter.
Der Schwarze Ritter, da habe ich auch ein signiertes Exemplar von dir. Und ich kenne Street Fighter.
Genau, das ist so ein Selbstverteidigungsratgeber. Und ich habe noch ein soziologisches Fachbuch veröffentlicht, das heißt Die multipersonelle Gesellschaft. Würde ich aber nur den Leuten empfehlen, die wirklich im geisteswissenschaftlichen Bereich unterwegs sind, weil das ist auf jeden Fall harte Kost. Ansonsten, mein zweites Kinderbuch liegt schon seit Ewigkeiten in der Schublade. Ich komme einfach nicht dazu, es jetzt mal umzusetzen, aber da kommt noch ein bisschen was. Und wer sich generell für den ganzen Kram interessiert, den ich ja eben erzählt habe und all diese Dinge rund um den Umgang mit gewaltbereitem Klientel, der darf auch gerne mal auf unserer Homepage vom Institut für Aggressionsforschung und Gewaltprävention, nämlich IAG, gehen. Das ist iag-online.de und da gibt's noch ein paar mehr Infos zu dem ganzen Thema.
Will ich auch verlinken?
Ja.
Also für alle, die mehr über dich wissen wollen, auf jeden Fall, also deine Website ist ja andreaskraniotakis.com und wer noch mehr wissen will, iag-online.de, werde ich auf jeden Fall auch noch verlinken. Ja, wir haben sehr viel über dich erfahren, also ich glaube, also vegan persönlich, also noch persönlicher geht's gar nicht. Ich habe ja am Anfang versprochen, du sprengst jedes Klischee, du weißt, wie ich das meine, ich meine das absolut positiv. Die letzte Frage wäre natürlich noch, wir nehmen das ja jetzt auf in Corona-Zeiten, Sport und Ring. Ich weiß ja, dieses Jahr wird es wahrscheinlich schwierig werden, dass wir sowas nochmal live erleben, oder? Ich denke, da müssen wir eher so bis nächstes Jahr warten, bis es wieder richtig losgeht.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe die Hoffnung, dass es schneller geht, dass wir schon im Sommer oder so die ersten Veranstaltungen mit den entsprechenden Hygienekonzepten und so erleben werden. Das ist meine große Hoffnung, weil wir das bei fighting.de natürlich auch ein bisschen brauchen, um zu überleben. Aber doch, das muss es geben.
Dann sind wir beste Hoffnung. Also dann sind wir positiv gestimmt. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Jederzeit.
Und wünsche dir alles Gute sowieso.
Du, ich wünsche dir auch alles Gute. Ich freue mich immer, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass wir noch ganz oft die Gelegenheit dazu haben und vor allen Dingen das auch mal wieder in Angesicht zu Angesicht tun können.
Sehr gerne.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de